Bartewitte will mit seiner Stiftung HippoAI ein offenes Datenbanksystem für medizinische Daten erstellen, um Datenmonopole zu verhindern. Im Podcast erzählt er uns, wie er es schaffen will, KI-Lösungen für das Gesundheitswesen zu ermöglichen, die weltweit medizinischen Mehrwert schaffen. Herzlich willkommen bei Visionäre der Gesundheit. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo Bart, guten Morgen. Guten Morgen auch Nestor. Ja, wir sitzen hier quasi zu viert jetzt heute im Raum. Du hast nämlich deinen Hund mitgebracht.
Genau, das ist mein Begleiter, also nicht immer. Aber nachdem ich zu früh abgemacht habe, wird mein Hundesitter nicht so früh aufstehen. Dann muss ich ihn halt mitnehmen.
Also wenn es schwer atmet, ja, es ist nicht Bart. Es ist Nestor, der hier liegt, aber ganz friedlich. Ja, und ich habe mich gefreut, Larissa auch, dass wir mit dir sprechen, weil wir reden ja viel im Moment mit Start-up-Unternehmern. Wir sind selber in einem Unternehmen tätig, das sich mit KI beschäftigt. Und du hast tatsächlich vor einiger Zeit eine sehr interessante Initiative gestartet, nämlich HippoAI. Ja, was ist das? Erzähl mal ein bisschen.
Vielleicht müssen wir in die Vergangenheit etwas zurückkehren, wo ich herkomme. Also ich habe nicht nur eine Initiative gestartet, ich habe alles verändert in meinem Leben, was man so verändern kann. Also ich war 19 Jahre im Corporate, also SAP, IBM, und habe eine Entwicklung gesehen, die ich nicht für sinnvoll oder nicht für wertvoll halte, weil ich sehr stark gegen dieses Datum, also die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich auf WhatsApp nicht so gut erreichbar bin, dass ich Threema nutze, dass ich sehr stark auf Plattformen mich bewege, wo eben meine Daten nicht monetarisiert werden. Und ich sehe eine Entwicklung, wo in der Medizin vor allem diese Daten monetarisiert werden und das Wissen, das aus den Daten generiert wird, privatisiert wird. Das ist an sich nicht schlecht. Ich habe nichts gegen die Privatwirtschaft. Ich habe selber lange sehr viel Zeit verbracht dort. Aber ich glaube, dass wir ähnlich wie in die Softwareentwicklung, wo es für 20 Jahre Monopol gab von Microsoft, die hatte 70% Marktanteil. Und dann ist da die Open-Source-Bewegung entstanden als Alternative, wo Firmen zusammengearbeitet haben, um Linux und andere Open-Source-Plattformen zu entwickeln. Also ein ähnlicher Ansatz möchte ich eigentlich in der Medizin vorantreiben.
Genau, und Open-Source bedeutet ja, dass Software frei verfügbar ist für jeden, dass auch jeder sozusagen daran mitarbeiten kann, dazu etwas beitragen kann und dass das dann so wie eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, wenn ein Programmierer zum Beispiel zu einer Open-Source-Sache was beisteuert.
Es muss nicht ehrenamtlich sein. Also wenn man guckt, große Firmen beauftragen ihre Entwickler in die Open-Source-Community zu investieren. Also die stehen auf die Payroll von einem Großunternehmer und programmieren halt Open-Source-Entwicklungen mit. Oder manchmal gibt es Firmen, die eigene Entwicklungen schenken an die Open-Source-Community. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Es ist nicht nur ehrenamtlich. Also Open-Source ist fast, also vom Steve Ballmer, wie ich vor 20 Jahren gesagt habe, Open-Source ist ein Krebsgeschwür, hat er immer gemeint. Und jetzt
Windows... Steve Ballmer war der CEO von
Microsoft. Genau. Ja. Und der dann Bill Gates aufgefolgt hat. Und 20 Jahre später hat also Microsoft Windows Linux als Kernel genommen und da sieht man diesen Wechsel und man sieht es in die Softwareentwicklung, durch diese gemeinsame Entwicklung an bestimmte Teile, da Mehrwerte generiert werden, die alle dienen. Also das heißt nicht, das ist nur ehrenamtlich, das ist mittlerweile auch eine Unternehmensstrategie von vielen Unternehmen.
Ja, das heißt, das ist so ein Beispiel, was dich persönlich sehr angesprochen hat und du versuchst jetzt das auf Gesundheitsdaten zu übertragen. Wie kann man sich das vorstellen?
Versuch ist ein gutes Wort, weil das ist ja keine leichte Aufgabe. Also ich habe im April aufgehört bei IBM und habe dann zuerst mal überlegt und viele Interviews auch geführt. Wie setzt man so etwas auf? Weil das gibt es gar noch nicht. Ich habe mich da ziemlich stark auseinandergesetzt. Es gibt, wenn man bestimmte Studie zu KI anschaut, da stehen die Daten meistens nicht zur Verfügung, um die zu replizieren. Das ist die Daten sehr nicht offen zur Verfügung. Ja. Und dann habe ich dann auch gesehen, wo waren dann die größten Bälle, wenn es um KI-Entwicklung gab, also nicht medizinisch. Und in 2009 gab es auf einmal so eine riesen Datenbank, das hat ImageNet geheißen, mit 15 Millionen Bilder, die gelabelt sind. Labeling heißt, ich habe ein Bild und es steht am Fahrrad drauf, dass man dann auch dieses Bild als also tagged oder benannt, dass es ein Fahrrad ist. Und da waren 15 Millionen Bilder, die sehr gut qualitativ aufgebaut worden sind, die man dann die Community weltweit zur Verfügung gestellt hat. Und daraus sind dann sehr viele Entwicklungen gestanden. Und dann hat man gesehen, dass man nicht nur Bilddaten, aber andere Open Data Sets, also offene Datenbanken, zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und aus die offenen Datenbanken sind dann neue Algorithmen entstanden, neue Arbeitsweisen, neue Modelle und hat die ganze Community daran angefangen zu arbeiten. Also zum Beispiel Spracherkennung war auch so etwas, was dann auch in Siri und in Alexa reingekommen ist. Aber das hat sehr stark am Anfang mit Open Datenbanken zu tun gehabt. Also das heißt, mein erster Fokus liegt daran, also wie setzen wir Open Datenbanken auf, und da bin ich jetzt dran, um so ein Open Datenset zu kreieren. Das dauert 12 bis 18 Monate. Du brauchst PhD-Level Mediziner, die brauchen Fachwissen, und bis man dann die Daten aufsetzt, kann man dann eben die nächsten Schritte tun.
Und woher bekommt ihr diese Daten?
Da habe ich jetzt Verträge abgeschlossen mit Krankenhäusern, die sehr wohl interessiert sind, diese Alternative mit aufzubauen, weil viele Krankenhäuser die Meinung sind, also vor allem akademische Krankenhäuser, die Meinung sind, dass dieses Wissen öffentlich bleiben soll, also wenn man etwas in die Zukunft schaut. Und jeder versteht das relativ einfach, wenn man die gleichen Entwicklungen aus Tech-Unternehmen sehen würde, und dann führt das teilweise zu einer Konsolidierung, quasi Monopolisierung. Es gibt in Europa eine Suchmaschine, Internet-Suchmaschine, die hat 80% Marktanteil, weil die meisten Nutzer haben, die Nutzer die meisten Daten generieren, also die meisten Daten, die beste Algorithmen trainiert werden. Und das führt dann eben daran, dass es fast keinen Wettbewerb gibt. Und viele verstehen das, wenn man das in die Medizin, wenn so etwas eintritt, dass dann auf einmal eine Firma oder ein paar Firmen weltweit auf einmal das ganze Medizinische der Welt besitzen. Und da ist natürlich die akademische Welt nicht so ganz happy darüber, über solche Entwicklungen. Und
weil das dann bedeuten würde, wenn ich forschen möchte, muss ich im Zweifel für Daten bezahlen?
Im Zweifel, oder wenn man die Kooperationen von die Internetfirma Google und Facebook und anderen in Amerika sieht, dann sieht man, dass die Partnerschaften mit Stanford, mit Harvard Medical School, aber sehr selten mit europäischen akademischen Institutionen gemacht werden. Also das hat dann schon eine geopolitische Komponente, welche akademische Plattformen werden dann genutzt, um die Daten dann zu bewerten. Und das führt dann auch in die akademische Welt zu einer Konsolidierung, weil in Deutschland, sage ich immer, kann man maximal einen Kohorte aufbauen von 18 Millionen Einwohnern. Wenn Amazon Health irgendwann mal skaliert und die haben eine Kohorte von 300 Millionen, dann
wird es schon. In den USA zum Beispiel?
In den USA, da wird es schon schwierig, da auf die Forschungsebene da entgegenzuarbeiten arbeiten oder gleich wertvolle Forschung zu betreiben.
Ja, und wie ist das heute? Wem gehören Daten heute?
Das ist so immer diese Frage, wem gehören Daten? Also eigentlich sagt man immer den Patienten, aber der Patient hat ja nicht seine Daten. Und wenn man die Frage stellt in Tech-Unternehmen, könnte man dann sagen, okay, WhatsApp, das würde für 19 Milliarden verkauft ohne Geschäftsmodell an Facebook. Mhm. Das waren ja nur Daten, also das war ja Community und Daten. Das waren unsere Daten, trotzdem würden die für 19 Milliarden verkauft an ein Startup damals oder ein Tech-Unternehmer. Ja. Das heißt, die Daten sind ein Wert, die ökonomisiert wird und dann auch verkauft wird. Natürlich haben wir mit unseren Datenschutzverordnungen hier etwas Einschränkungen eingebaut, das heißt aber nicht, dass die Daten keinen ökonomischen Wert mehr haben. Ja. Und ich sehe, dass sehr viel von diesen Daten dann auch transferiert werden. Also da werden die Leute mich nicht so gerne dafür haben, für diese Aussagen. Aber es gibt zum Beispiel Startups hier in Europa. Fangen wir an mit Runtastic. Mhm. Das war einfach eine Health-App, die Daten gesammelt hat. Pulsdaten, Laufmuster, wo ich laufe, wo ich wohne, wann ich laufe. Vielleicht habe ich nochmal Schlaf erfasst. Und dann würde die verkauft an Adidas. Und die Kunde habe ja nicht entschieden, das war auch der Wert von Daten. Die Kunde habe ja kein Informed Consent gehabt, um mitzuentscheiden, dass die Daten wie transferiert werden. Ein anderes Beispiel ist MySugar. 1 Million registrierte Diabetiker und würde dann für einen bestimmten Betrag verkauft an ein großes Pharmaunternehmen.
Heißt dann, auch mit den Daten dann
der... Genau, mit den Daten wird Geschäft gemacht, obwohl es nicht direkt verkauft wird. Aber trotzdem, der Wert des Startups ist ja direkt verknüpft mit der Wert an die Insights oder die Erkenntnisse, die man aus den Daten herausholt. So, eigentlich gehören die Daten uns, aber es ist die Masse von Daten, die den Wert generiert und dann wieder einen Unternehmenswert generiert, die dann transferiert wird.
Und wie sieht konkret deine Idee aus, wie man solche Daten, die eben einen Bezug haben zur individuellen Gesundheit.
Ja.
Und wir sprechen ja mittlerweile nicht mehr nur über Daten, die in einem klinischen Forschungskontext erhoben werden, sondern wir sprechen auch über Daten, die der Patient, ne, selbst erhebt. Also Beispiel Runtastic, Beispiel MySugar, Daten, die für einen Behandlungsverlauf, Krankheitsverlauf auch wichtig sind. Also wie bewegt sich jemand, wie schläft jemand, ja, wie ist eine Herzfunktion zum Beispiel. Was soll mit diesen Daten deiner Meinung nach zukünftig passieren?
Es geht mir mehr um die Erkenntnisse aus den Daten, also das Wissen. Ja. Also Daten sind Daten und aus Daten extrahiert man Informationen, aus Informationen extrahiert man Wissen.
Mhm.
Und dieses Wissen stand eigentlich immer früher öffentlich zur Verfügung. Also wenn man als Arzt Medizin studieren will, um einen Patienten zu diagnostizieren, dann kann man in Lehrbüchern dieses Wissen aneignen, an die Uni aneignen. Und wenn dieses zukünftige Wissen generiert wird aus Daten in einzelnen Unternehmungen, die quasi den Wettbewerbsvorteil geben für dieses Unternehmen,
ja,
stehen die Daten und dieses Wissen ja nicht jeder zur Verfügung, weil es dann der Wettbewerbsvorteil ist.
Das bedeutet, um das nochmal zu verstehen, das Unternehmen, das diese Daten zur Verfügung hat, hat meinetwegen einen Algorithmus entwickelt.
Genau,
und dieser Algorithmus ist nicht unbedingt transparent, der ist nicht nachvollziehbar. Und um sozusagen diesen Wert zu nutzen, muss ich den dann kaufen. Und,
genau, diese Nachvollziehbarkeit ist noch ein anderes Thema, aber da kommen wir in Transparency und Explainable AI rein. Das ist ja nochmal etwas anderes, was mit Richtlinie versucht, die EU da entgegenzuwirken, obwohl das ganz schwierig wird, wenn man über ganz komplexe multimodale KI-Modelle redet, wo sehr komplexe Modelle antrainiert werden, wo es dann nicht...
Okay, also das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist
ein anderes Thema.
Da wirklich Algorithmen nachvollziehbar zu machen, genau, und auch zu schauen, sind die, ja, entsprechen die unserem Wertesystem? Das ist ja auch eine große Frage, weil es gibt sozusagen voreingenommene Algorithmen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Da werden genügend Ethikdiskussionen geführt.
Ja.
Wo in die ganze Ethikdiskussion etwas fehlt, ist der Besitz dieser Daten und der Besitz dieses Know-how. Also wir haben auf einmal schweigend als Gesellschaft zugestimmt, dass wir medizinisches Wissen, was immer ein öffentliches Gut war, anfangen zu privatisieren. Jetzt, ich bin ja auch ein Kapitalist, aber ich bin ein Conscious Capitalist in dem Sinn. Ich glaube, es gibt bestimmte Werte, die wir in unserer Gesellschaft behalten sollen und müssen auch. Und ein von diesen Werten ist Zugang zu Wissen. Also wir haben seit 300 Jahren die Aufklärung. Früher hat die katholische Kirche gesagt, weil man krank ist, dass man gesündigt hat.
Mhm.
Alle waren Analphabet und keiner hatte Zugang zu Büchern. Da musste man entweder einen Ablassbrief kaufen oder nach Santiago de Compostela gehen, um Vergebung zu fragen ungefähr.
Mhm.
Die Analogie kann man sehr stark nutzen, weil wenn eine Organisation Wissen sammelt, dann kann man auch mal definieren, was die Wahrheit ist oder wer dafür bezahlt. Da wäre wie die erste Generation seit Gutenberg, die Buchdruckpresse erfunden hat, die der öffentliche Zugang zu Wissen wieder rückgängig macht.
Ja, und wie sieht dein Vorschlag ganz konkret aus, wie man
das lösen könnte? Also der Vorschlag ist nicht mein Vorschlag, das ist ein Community, also eine Bewegung, die man startet. Wie gesagt, mein erstes Thema war, Datenprojekte zu starten, die sind auch gestartet, aber die lege wir nicht in die Öffentlichkeit, weil ich habe von den Chinesen gelernt, dass man zuerst mal Dinge machen soll im Hintergrund, bevor man dann auch in die Öffentlichkeit geht. Das macht alles auch viel einfacher. Aber da sind echt 6 große klinische Partner jetzt, die an Projekten arbeiten, wo wir Drittmittelverträge abgeschlossen haben, um dann daraus die Daten zu kreieren. Das dauert, wie gesagt, 12 bis 18 Monate.
Und dann werdet ihr darüber auch reden?
Dann werden wir mit den Daten bestimmte Challenges aufsetzen, also Wettbewerb, wo Datenwissenschaftler und andere auf die Daten zugreifen können, um dann daraus KI-Modelle zu trainieren, die aber unter ein Lizenzmodell liegen, dass wenn die KI-Modelle genutzt werden, dass die Leute, die KI-Modelle nutzen, auch die Lerneffekte wieder zur Pflicht in die Community einspielen müssen, weil ein von den Knackpunkten, die wir gefragt haben, also die wir gestellt haben oder zu lösen hatten, ist, okay, wenn wir jetzt viel investieren, also in die öffentliche Hand oder aus der Gesellschaft, in das Gestalten von Open Data Sets, dann könnte auch aber ein großer Internetriese, die den Datasets nutzen, und dann würden wir quasi die Monopolisierung nur beschleunigen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ist klar. Ja doch, ja, oder? Ja, ja, weil genau. Ich, danke.
Danke für die Arbeit.
Danke, Bart, ja, genau. Für die Arbeit. Wir nehmen uns die Daten, aber unsere Daten teilen wir trotzdem nicht. Und da haben wir uns dann auseinandergesetzt, dass man das lösen kann, indem dass man ein Lizenzmodell aufsetzt.
Mhm.
Dass wenn man die Daten nützt und die KI-Modelle, die daraus entstanden werden, nützt, dass man über das nennt sich eine Technologie, über Federated Learning, das ist ein verteiltes Lernen, das heißt, wenn Leute die KI-Modelle in ihre Applikationen einsetzen und die Modelle lernen, dass man die Lerneffekte wieder zentralisieren kann, ohne dass man die Daten zentralisieren muss. Das heißt, wenn 1000 Krankenhäuser diese Modelle nutzen würden, dann würden über diese Nutzung von diesen Modellen da Lerneffekte generiert.
Die wieder zurückfließen.
Die wieder zurückfließen in die Community als Open Source, ohne dass die ihre Daten zentralisieren müssen.
Wisst ihr auch schon jetzt, oder könnt ihr schon absehen, was für Themen das sein werden,
ja,
zu denen KI-Modelle entwickelt werden, aufbauend auf diesen Daten, die ihr gerade
Gute Frage, weil das war eigentlich die erste Frage. Okay, was sind die Themen? Klar, wir müssen Themen haben, die funktionieren. Das heißt, wir fangen klar an mit vielen Bilddaten. Also Pathologie ist ein Thema. Digitale Pathologie ist ja nicht so weit verbreitet wie digitale Radiologie, weil nicht alle die Bilder archiviert haben. Aber die Pathologie ist dementsprechend interessant, weil es quasi ein Ground Truth ist, ob jemand wirklich Krebs hat oder nicht, weil es mit einer Biopsie verbunden ist. Und uns fehlt in die KI-Modelle Ground Truth. Also es kann
Was bedeutet das Wort?
Ground Truth ist es dann wirklich so, dass der Patient wegen dieser Diagnose behandelt worden ist, war das die richtige Diagnose.
Also der Rückfluss der Information ist oft nicht gegeben.
Genau, und ein gutes Beispiel, das ich immer erwähne, es gibt eine sehr gute Studie, die geschaut hat, wie genau ist dann die Diagnostik bei bestimmten Ärzten. Und da gibt es Menschen, haben eine bestimmte Verzerrung. Also wir haben über 400 verschiedene Verzerrungen.
Mhm.
Und eine von diesen Verzerrungen ist, dass man zu überzeugt ist über seine Meinung und deshalb nicht hinterfragt. Und dann hat man Ärzte befragt, wie sicher sind sie sich über ihre Diagnose. Das waren Patienten, die auf die Intensivversorgung lagen.
Mhm.
Und dann hat man gefragt, sind sie sich nicht so ganz sicher, sind sie sicher oder sind sie sich sehr sicher. Und dann die Patienten, die dann gestorben sind und wo die Diagnose mit sehr sicher definiert wurde, die hat man dann, da hat man dann eine Biopsie durchgeführt. Und dann hat man gesehen, dass bei 40% von dieser Patienten die falsche Diagnose gestellt worden ist. Das heißt, wenn wir jetzt die klinischen Daten nutzen würden für KI-Modelle, ohne die Biopsie zu haben, dann hätten wir uns auf 40% von falschen Diagnose basiert.
Aber selbst die Biopsie ist eine spannende Frage, weil selbst die ist ja auch sehr gut, subjektiv. Ich sage es jetzt einfach mal. Mhm. Es sitzt da ein Mensch mit einer bestimmten Erfahrung. Und ich weiß das selber aus der Arbeit bei Magnosco. Es gibt viele Diagnosen oder Befunde, die total klar sind, die sind relativ einfach, aber es gibt auch Grenzfälle, wo sich auch Pathologen selbst unsicher sind und wo wirklich auch große Abweichungen entstehen. Also auch dazu gibt es interessanterweise Studien aus den USA, wo es wirklich 50% Abweichung gibt von Pathologe zu Pathologe, was die sehen, ne? In so einer Probe. Und das wollt ihr...
Nestor?
Das ist jetzt Nestor.
Das ist Nestor,
setz dich auch wieder hin.
Komm mal, mach mal einen Platz hier. So.
Das wollt ihr, dass diese Daten wollt ihr rückfließen lassen, um.
Das kann man natürlich nicht so,
zu verstehen, was da.
Das ist ja das Hauptproblem von aller KI-Firmen, ist, dass wenn man KI-Modelle in der Praxis einsetzt, dann sollen die Modelle lernen. Und dann muss man sich fragen, auf welche Daten lernen die dann? Was sind dann die Ground Truths? Also die wirkliche Ursache, damit man das Modell besser macht, als was eigentlich die menschliche Entscheidung war.
Mhm.
Weil man redet darüber, dass die KI besser performt als ein Mensch, dass technologisch stimmt das, aber die KI ist ja nur so gut wie die Daten, die sie bekommt.
Ja, und klar.
Wenn wir dann Daten nutzen, wo sehr viele Fehldiagnostik, wo die Diagnose nicht genau ist, wo die Ground Truth eben fehlt, ist das schwierig. Aber eben, wir fangen an mit Pathologie. Und ein anderes Thema, wo wir anfangen mit Open Dataset zu kreieren, ist, wo kann man einen Impact generieren in Ländern, wo es keine Diagnostik gibt.
Mhm.
50% der Weltbevölkerung. Und da gibt es Krankheiten, wo es zwar Behandlungen gibt, mhm, aber wofür die Diagnostik fehlt. Und eine von diesen Krankheiten ist Tuberkulose. Mhm. Und Tuberkulose, da sterben pro Jahr in Lower Middle Income Countries und Entwicklungsländer, man darf das ja so nicht sagen, aber in tiefe Löhnländer sterben über 1 Million Leute, weil sie keinen Zugang haben zur Diagnostik. Ja. Okay. Obwohl die Therapie ziemlich einfach ist. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist es dann sehr sinnvoll, wenn wir uns auch krankheitsspezifische Challenges aufbauen, die dann einen Impact haben auf 1 Million Menschen, weil dann die Stiftung quasi erklären kann, dass wir einen gesellschaftlichen Wert kreieren. Ohne dass wir einen Impact haben auf Menschenleben, wird keiner uns glauben, dass wir etwas, da wird das so ein technologisches Open Data, Open Tech, was auch immer, was niemand versteht. Wir brauchen dieses Geld für diese Stiftung nachhaltige Finanzierung von der Mensch und von der Gesellschaft. Und das ist so fast ein humanitärer Teil, die da in, integriert ist.
Und das ist auch ein spannender Punkt. Also erstmal ja, ich finde, es ist auch sehr schwierig zu erklären, weil wir nur sprechen gerade. Und wenn man noch Bilder dazu hat und sich das so ein bisschen bildhafter darstellen kann, wie so Datenflüsse, Datenpools etc. funktioniert, ist es immer ein bisschen einfacher. Aber so ist es tatsächlich ein Thema, finde ich, was nicht so ganz einfach sich erschließt. Was ich aber auch total spannend finde, ist das Thema, was können wir aufbauend auf Daten eigentlich für skalierbare Produkte, Services entwickeln, die Diagnostik und auch Behandlung, Therapie zugänglich machen. Auch in Märkten, also 50% der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung oder nur sehr schlecht Zugang. Und du warst ja auch viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und hast dir da wahrscheinlich für dieses Thema auch Inspiration geholt.
Ja, ich war vor 6 Jahren viel unterwegs, weil ich auf ein Krebsregisterprojekt, das war so ein Corporate Citizenship-Projekt vom IBM damals. Das sind Projekte, wo man freigestellt wird von der Arbeit und dann für das Gemeinwohl arbeitet. Und ich habe dann monatelang auf ein Projekt gesetzt von der World Health Organization, die IARC, das ist die International Agency for Research in Cancer. Mhm. Und die haben versucht zu erfassen, welche Krebsarten gibt es denn in Afrika. Musste dann aber feststellen, dass in so Ländern wie Niger, da gibt es 18,8 Millionen Einwohner und 3 registrierte Pathologen. Also um Krebsregister aufzubauen, braucht man zuerst mal Daten und Diagnostik und Infrastruktur. Und das war ja alles nicht vorhanden. Und ich habe dann ein Projekt mit aufgesetzt, weil ich dann einen Arzt kennengelernt habe in Indien. Und der hat Gebärmutterhalskrebs diagnostiert mittels einem visuellen Erkennungstest. Die Krankenschwester mittels einem Koloskop, das ist eine Röhre mit einer optischen Vergrößerung, wo dann Küchenessig auf der Gebärmutter angewendet worden ist und dann es eine leichte Verfärbung gab. Ja. Und dann konnte die feststellen, nicht so gut wie ein Abstrich, konnte die feststellen, dass die Patientin ein HPV, eine humane Papillomavirus-Infektion hatte. Und dann habe ich gemeint, okay, das ist ja spannend, weil es ist ein visueller Erkennungstest, das könnte man auch digitalisieren.
Ohne Pathologen sozusagen.
Ohne Pathologe und ohne Krankenschwester, die dann lange brauchen, um diese Erkennungswerte auf ein Niveau zu bekommen, dass es eine Aussagekraft hat. Daraus ist dann ein Projekt entstanden, wo dann ein Startup entstanden ist in Israel, Mobile ODT von Meryl Beery. Und die haben dann sehr stark auf ein Android-Phone dieses Modell nachgebaut. Dann in Afrika sehr stark auf Projekte aufgesetzt und im Januar haben die eine Studie publiziert, dass dieses Tool auf einmal mit KI-Erkennung einen besseren Erkennungswert hat als der klassische Abstrich oder Pap-Smear-Pathologie. Das heißt, wir brauchen kein Labor mehr, wir brauchen kein Pathologe mehr, wir brauchen nur noch das Mobiltelefon und eine Kamera. Und dann habe ich auf einmal verstanden, nee, eigentlich nicht mehr, weil diese Kamera, diese optische Vergrößerung viel genauer sieht als der Mensch, der braucht sogar nicht mehr dieses Essig. Und das ist ja ganz spannend, weil das ist ja erst am Anfang und da sieht man auf einmal, was der Impact sein kann vom mobilen Telefon in Kombination mit das Internet und cloud-basierten KI-Services, dass man auf einmal sogenannt leapfroggen kann. Also eine Technologie überspringen kann und die Leute Diagnostik zur Verfügung stellen kann.
Und das ist jetzt natürlich, wenn man jetzt von Deutschland ausgeht, sind solche Themen, hier gibt es ja Lösungen. Das heißt, es ist immer schwierig, andere neue Lösungen auch wirklich in der Breite zu implementieren, weil man muss erstmal beweisen, dass diese neue Lösung eines Problems, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebserkennung, besser ist, kostengünstiger ist, irgendeinen Vorteil bringt. In solchen Ländern, wo aber die Problematik eben da ist, dass es gar keine Infrastruktur gibt, ja, kann man natürlich sowas viel einfacher dann auch ausrollen. Und ja. Wie ist das mit der Erhebung von Daten? Im Moment guckt er bei Hippo AI hauptsächlich auf Deutschland.
Wir versuchen Europa. Erst die Open Data Sets zu generieren. Also das,
und dann wäre es aber auch möglich, ganz konkret zu gucken mit zum Beispiel Stiftungen, die die Weltgesundheit im Fokus haben. Wie kann man das
nutzen? Sind wir auch im Gespräch. Also eben mit Stiftungen, also Schweiz im Gespräch, wo wir das TBC-Projekt angehen wollen, weil wir der Meinung sind, dass wir auf Basis vom Ultraschall TBC diagnostieren können. Und es gibt ja mittlerweile Ultraschall, die auf Mobiltelefone angewendet werden kann. Mhm. Also dass man ein Add-on quasi so das reinsteckt wie ein Kopfhörer, aber es ist einfach ein Ultraschallgerät. Und wenn man dann KI nutzen kann oder Modelle auftrainieren kann, um TBC zu diagnostizieren, was man heute eben nicht auf Ultraschallbasis machen kann, dann kann man das an jede Community Worker in Afrika zur Verfügung stellen für die Früherkennung. Es gibt zwar genetische Tests, aber da braucht es schon Infrastruktur und dann könnte man sehr früh an die TBC-Diagnose rankommen. Und da bin ich mit Pharmaunternehmen, die klar die TBC-Medikation haben, die Therapie haben, die sehr stark daran interessiert sind, den Zugang zur Diagnostik zu verbessern, weil sie dann besser therapieren können. Da sind wir mit verschiedenen im Gespräch, um dann so ein Konsortium aufzubauen.
Aber um das jetzt wirklich nochmal zu verstehen, in dem Fall, wo so eine solche Diagnostiklösung entwickelt werden würde, auf einem Open Data Set, wäre die für die Anwender kostenfrei?
Wir will ja keine Lösung entwickeln. Wir, also es ist nicht, weil jemand Linux zur Verfügung stellt, dass jeder Endanwender mit Linux umgehen kann. Es gibt dann immer Unternehmen, die das nutzen und daraus Lösungen generieren. Und jetzt gibt es zwei Ansätze für diese Länder in Afrika. Und ich glaube, wenn wir die United Nations anschauen, die Sustainable Development Goals, wo es darum geht, nachhaltig die Länder vorwärts zu bringen, dann gibt es 24 verschiedene von diesen Sustainable Development Goals und eine von denen ist Health. Jetzt kann man sagen, okay, das ist gut, ich habe jetzt einen KI-Service und die haben jetzt alle Zugang zur Diagnostik. Aber gleichzeitig kreiert man Asymmetrie, man kreiert unglaubliche Abhängigkeiten, weil man gibt die Leute nicht die Chance, ihre eigene KI-Lösung aufzubauen. Und das ist, wo wir mit den Stiftungen entgegenwirken wollen, weil wir sagen, okay, wenn wir dann Open Data Sets haben und KI-Modelle, dann würden wir mit afrikanischen Incubators zusammenarbeiten und sagen, ihr entwickelt als eure eigene lokale Lösungen, weil das viel nachhaltiger ist, weil wenn wir es nicht schaffen werden, in diese Länder eine eigene Wirtschaftsstruktur aufzubauen, dann werden wir weiterhin die Probleme sehen, die wir in die Länder sehen, wo es destabilisierte Gesellschaften gibt, wo es Flüchtlingsströme gibt und so weiter, weil eben es keine stabile Wirtschaftsstruktur gibt.
Das stimmt, ist schwierig, also wirklich schwierig, weil wir sprechen ja auch viel mit Unternehmen, die, sagen wir, gute Lösungen entwickeln und das, sagen wir mal, das ist häufig das Problem, dass die Überführung aus der akademischen Welt jetzt in die Anwendung nicht so gut klappt häufig und dass man einfach Unternehmer braucht dafür. Aber in dem Moment, wo ich natürlich ein Unternehmen aufsetze, habe ich eine Gewinnerzielungsabsicht und je nachdem, wer dieses Unternehmen finanziert, ist das natürlich der absolute Fokus. Ne? Da muss man sich nichts vormachen. Und das ist natürlich eine total spannende Frage, weil wir ja auch einen globalen Wettbewerb haben.
Aber ich glaube, da muss man umdenken. Ich glaube, dass eben, deshalb habe ich ja auch, bin ich ein starker Glaube dran, also mit Open Source heißt nicht Anti-Wirtschaft, heißt nicht Kommunismus oder Sozialismus in dem Sinne, dass wir jetzt keine Werte, unternehmerische Werte mehr generieren können. Also IBM hat gerade Red Hat gekauft, eine Open Source Firma, die auf Basis von Linux erweiterte Services entwickelt hat und IBM hat da, 34 Milliarden ausgegeben für diese Firma. Also das heißt nicht, dass man mit Open Source keinen Mehrwert generieren kann, der ein ökonomischer Mehrwert ist. Das Einzige, was man tut, man erlaubt es, dass der Wettbewerb weiterhin möglich ist. Mhm. Und das ist ja genau das Hauptthema. Schau mal diese Modelle an, Internet Search, kein Wettbewerb. Schau Social Media an, kein Wettbewerb. Und dann wissen wir, dass wir in Europa, wenn wir das weiterdenken, wären wir ziemlich naiv zu denken, dass wir unsere eigene Google Health und Amazon Health aufbauen werden, die die Welt erobern, weil wir können nicht skalieren. Wir haben in jedes Bundesland ein anderes Gesundheitssystem. Um mal nicht über EU-Länder zu reden, wir haben all diese verschiedenen Sprachen, wir haben dann eine Bevölkerung, die sehr zurückhaltend ist, wenn es um Adaption von neuen Technologien geht. Und dann haben wir noch weniger Kapital als China und die USA. Also meine Güte, wie soll man da überhaupt dann gewinnen? Dann sagt man, dann sollen wir die Regeln vielleicht anders definieren. Wenn wir sagen, wir setzen auf Open Source und wir setzen auf Federated Learning und wir machen Policies und Gesetzgebungen, die eben auf Kollaboration setzen, so wie das bei Linux der Fall war und anderen, dann werden wir auch wettbewerbsfähiger sein, weil dann kommt gerade die Stärke von Europa raus, dass wir mit 10, 20 Unternehmungen, KMUs gemeinsam Werte schaffen, ja, die wir verteilen. Und so funktioniert auch Europa. Europa hat keine Monopole, das habe ich länger nicht verstanden, weil Europa das nicht will. Europa will kein, schau mal Silicon Valley an, alle finden das, ich finde das auch eine unglaubliche Leistung, dass die da erbracht haben. Da liegt mittlerweile das Geld auf die Straße, aber da liegen auch Leute auf die Straße. Es gibt mittlerweile 6 Städte in den USA, wo Macht zentralisiert und Wirtschaft zentralisiert wird. Und alle anderen kommen nicht mit und das sieht man in den Wahlresultaten in den USA. Das heißt, Europa will eigentlich umverteilen. Die will kein Silicon Valley in Berlin, die will kein Silicon Valley in London, die will eins in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, in Bukarest, überall, weil das ist ja, wir wollen, dass das verteilt wird. Und diese Träumerei, dass wir das zentralisieren, soll man eigentlich hinterfragen, ob das wirklich das ist, was zu Europa passt. Und ich bin der Meinung, das passt eben nicht so. Und das heißt, wir können auf ein dezentrales Internet setzen, wir können auf Dezentralisierung bei KI setzen, wir können Technologien nutzen, die es dann Amerikaner und Chinesen sehr schwierig macht, in unsere Märkte einzusteigen, aber wo es dann uns vereinfacht, wettbewerbsfähiger zu werden. Also ich glaube nicht, dass das so dass, ein negatives Bild sein muss. Ich glaube, dass man als Wirtschaft nur gewinnen kann durch gemeinsame Zusammenarbeit.
Ja, super. Also das ist ein perfektes Schlussplädoyer und erklärt einfach auch nochmal gut, was dich jetzt umtreibt. Dann werden wir die Entwicklung weiter beobachten, genau, würde ich sagen.
Oder mitmachen.
Oder, nein, ja, klar, genau. Natürlich. Und ich natürlich hoffe nicht, mitgestalten, dass jeder das sowieso.
Zuhören, weil es ist immer lustig, es kommen dann sehr viele Ärzte auf uns zu, die dann doch fragen, was kann ich tun, weil jeder Arzt hat mal diese Eid vom Hippokrates abgelegt. Deshalb kommt ja Hippo vom Hippokrates und in dieser Eid ist gestanden, dass man Wissen immer gratis teilen soll mit seinen Kollegen. Und diese Philosophie vom Altruismus, die leben wir halt weiter mit dieser Bewegung oder dieser Alternative, die wir aufbauen. Und das findet eigentlich jeder Arzt toll, wenn ich damit spreche.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch, Bart. Jetzt schläft der Hund wieder.
Genau.
Danke, dass du da warst.
Für die Einladung.
Ja, vielen Dank, Bart.
Wenn ihr mehr über uns und unsere Gäste erfahren wollt, besucht uns unter www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.